Wo ist Gato eigentlich?
Gato ist leider krank. Der hat Bauchschmerzen.
Bauchschmerzen?
Bauchschmerzen.
Ich glaube, die Stadionwurst war schlecht.
War es nur die Stadionwurst? Ja, oder also, steht die Stadionwurst für was anderes, so wie die Eiswürfel auf Malle?
Ja, genau. Also es könnte auch an dem ein oder anderen Bier liegen. Aber da muss man ja den Edelfan Gato ganz in Schutz nehmen.
Der ist doch eigentlich kein Biertrinker, sondern Champagnertrinker.
Plus, er ist ja gewohnt, einen beheizten Platz zu haben. Insofern war das jetzt ganz ungewohnt, diese Kälte. Und man muss tatsächlich ihn auch noch privat in Schutz nehmen. Die Familie war etwas angeschlagen, hatte Magen-Darm. Mhm. Und er sagte, er wackelt ganz gewaltig für diesen Trip. Hat sich dann aus Liebe zum HSV überreden lassen und ist mitgekommen und hat sich da vielleicht ein wenig übernommen. Vielleicht. Vielleicht war es nicht die beste Genesung für ihn.
Aber ich finde es gut, dass du sagst, es war zu kalt und jetzt hat er Bauchschmerzen. Das ist natürlich eine ganz logische Schlussfolgerung. Ja, genau.
Ich glaube, wir werden in dieser Folge noch einiges erfahren von dieser sensationellen Tour.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute fast in Bestbesetzung. Wir haben es ja im Intro schon eingeleitet.
Einer hat Bauchschmerzen.
Dafür sitzt zu meiner Rechten Pia und zu meiner Linken Kai und ich, Muchel, bin auch dabei. Und
wenigstens haben wir heute nicht die Sorge, dass irgendjemand im Urlaub ist, sondern es ist ganz klar, die Person, die ausfällt,
ist krank. Aber jetzt beginnt ja auch die Krankheitssaison, also wahrscheinlich wird es noch das eine oder andere Mal vorkommen, dass wir hier nur zu dritt oder vielleicht zu zweit sind. Ich habe tatsächlich auch Bauchschmerzen vor dieser Folge, aber nicht, weil die Stadionwurst schlecht war. Ich absolut, hingegen muss sagen, absolut, dass im Gästeblock das Schnitzelbrötchen, was es dort gab, sehr lecker war.
Ah, also nicht von Aramark?
Nee, nicht von, also glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob die auch Aramark in wo haben
Augsburg.
Wir denn? Augsburg. In Augsburg war es. Wow.
Wo war ich am Wochenende?
Wo war es so kalt? Wobei das Wetter ziemlich gut war. Also Sonnenschein vorm Spiel, es war Kaiserwetter, wie man in Bayern sagen würde. Das Wetter war gut, aber es war halt unheimlich kalt. Und dann eben, bei mir waren es nicht die Bauchschmerzen vom Stadion, sondern es war eine Schnitzelwurst, sondern ich habe eher die Bauchschmerzen vor dieser Folge, weil im Moment ist ja nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und wenn ich in unsere Instagram-DMs reinslide und sehe, dass dort uns Leute schreiben.
Diverse Hörer ist da echt untertrieben diesmal, ne?
Ja, und auch von Leuten, wo wir es wissen, dass sie uns schreiben wie Henrik so, ey, noch nie habe ich so eine Folge von euch heute gebraucht, baut mich bitte wieder auf.
Heute wieder Therapiestunde.
Therapiestunde vom Allerfeinsten so. Und das macht ganz schön Druck auf unserer Seite.
Ja,
so, und dementsprechend habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich hoffe, dass wir heute euch diese Bauchschmerzen nehmen können und uns alle so ein bisschen aufbauen. Denn nach wie vor muss man ja sagen, ich glaube, es war uns allen klar, dass das erste Jahr wieder in der ersten Liga nicht leicht werden wird.
Ja.
Und trotzdem hat man ja nach den Spielen immer so eine gewisse Erwartung, weil es ja doch alles für einen Aufsteiger, wir teilweise gut mitgespielt haben, dann jetzt zuletzt gegen Dortmund noch den Punkt geholt haben, gegen so einen großen Verein wie Borussia Dortmund, und dann fährst du jetzt nach Augsburg und hast eigentlich so vom Gefühl her, sagst du, das sind die Punkte, die wir holen müssen in diesem Jahr, weil das sind die Gegner, die auf jeden Fall so auf Augenhöhe sind. Klar, Augsburg ist jetzt kein Aufsteiger wie wir, aber trotzdem ein Gegner, der
in letzter Zeit auch geschwächelt hat einfach, ne? Also die jetzt auch nicht immer stark aufgetreten sind. Und ja, zuletzt war es ja wenigstens so, wenn wir keine Punkte geholt haben, haben wir gut gespielt.
Ja. Und selbst das hat dieses Mal wirklich nicht dazu beigetragen. Also deswegen die Bauchschmerzen bei mir nicht von der Stadionwurst oder dem sonstigen, sondern eher auf das, was heute folgt. Und auch wenn Gato heute nicht da ist, wollen wir natürlich dem Ganzen mal chronologisch, wollen wir da mal rangehen. Und Pia, du warst nicht vor Ort.
Ich war nicht vor Ort, das stimmt.
Hast dir aber alles reingezogen, und Kai und ich, wir waren vor Ort, Gato in dem Fall auch. Kai, erzähl mal, wie seid ihr unterwegs gewesen? Wie hat sich für euch die Tour nach Augsburg angefühlt?
Ja, ich versuch's mal in Verbindung zu bringen mit der Stimmungslage des HSV. Wir sind ganz wild, völlig motiviert, on fire, voll auf Zinne nach München geflogen von Hamburg.
Mhm. Ich übrigens auch, wir haben uns aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr seid wahrscheinlich früher geflogen.
Wir sind noch früher, genau, ja. Und waren wirklich top motiviert, auch zu Recht. Ja? Also dieses euphorische Unentschieden gegen Dortmund, davor der Pokalsieg jetzt, ne, mit der Riesenchance Kiel vor der Tür. dann der Kader macht einen ganz guten Eindruck.
Macht er das?
Bei Augsburg, ja, also vor dem Spiel, ich rede vor dem Spiel.
Ja, aber grundsätzlich macht der Kader einen guten Eindruck. Das ist ja, ich komme später nochmal drauf zurück.
Absolut, absolut. Also das ist wirklich eine krasse Frage, weil man kann sagen, ja, mega, und man kann auch sagen, nee, überhaupt nicht. Also
ich will dich gar nicht auf ein Konzept bringen. Erzähl mal, wie seid ihr?
Ja, und dann sind wir nach München und da hatten wir dann so einen Fahrer uns extra besorgt, weil wir dachten, betreutes
Fahren. Die feinen Herren.
Ja, okay.
Wir dachten nicht, dass uns irgendwas schief geht und mit Sachen im Auto lassen und so weiter und so fort und sind dann auch richtig früh und schnell in Augsburg gewesen, haben da noch so einen kleinen, wie ich finde, gar nicht böse gemeint, lächerlichen Mob von Augsburg gesehen. Die haben sich da alle getroffen und wir dachten so, das kann es doch nicht sein, das sind doch nur 50 Leute oder so, ne? Also richtig wenig und klein und haben dann nebenbei uns da schon richtig voll gemacht und waren, wie gesagt, guter Dinge und haben dann auch echt Geld nochmal gesetzt auf den HSV und da war das war der erste Knackpunkt, wo wir so ganz verwirrt waren, weil da gab es schon so eine Dreierquote, ja, auf Sieg HSV und das schenkt Tipico ja nicht einfach weg. Das heißt, Tipico knows best, wusste irgendwie schon, dass das vielleicht nicht so realistisch ist, dass wir da gewinnen. Für uns war das aber ein absolut realistisches Szenario, weil du ja von Sandro Wagner Augsburg bisher echt nur negative Vibes bekommen hast. Ja, läuft nicht, es steht der Trainer zur Kritik, schon viel verbrannt, offene Abwehr hinten und so weiter. Und deswegen war das so, wir kamen dann im Stadion an, wie du schon sagst, Mocho, Kaiserwetter, HSV-Fans, wie immer.
Augsburg präsent. Ja auch in der Tabelle zu dem Zeitpunkt hinter uns. Also war ja,
das kam auch noch dazu.
Spielte alles quasi so. in unsere Gemütslage, dorthin zu fahren und 3 Punkte mitzunehmen.
Genau, dann dieses, wozu wir ja auch gleich noch kommen werden, dieses riesen Sturmproblem war ja vorm Spiel noch nicht existent. Oh, weil
jetzt
ja
greifst du schon vor, aber okay.
Weil Königsdörfer getroffen hatte, ja, und dementsprechend war dann erstmal alle besänftigt.
So eine Erwartungshaltung, okay, der Knoten ist jetzt geplatzt.
Genau. Und so stehen wir da, voll bewaffnet, voll angezündet in Augsburg und schauen uns das Warmmachen des HSV an. Und da kann ich ja dann auch noch zu sagen, also um chronologisch zu bleiben, stelle ich mich wirklich noch so in die erste Reihe, um mal kurz Luft zu holen und guck wirklich gefühlt, steht 2 Meter von der Mannschaft entfernt und sehe, kann nur berichten, dass es am Aufwärmen nicht lag. Ja, alle konzentriert, alle selbstbewusst, alle eine coole Körpersprache, Dompe irgendwie angezogen wie ein Eskimo, ja, also hast du nur noch die Augen durchgucken sehen. Ansonsten war alles bedeckt und es war trotzdem konzentriert, ja, spritzig, gute Laune, Körperspannung, naja, und dann kam alles anders.
Ähnlich oder fast ähnlich wie bei dir, ich bin auch bis München geflogen, bin dann natürlich anders als ihr, hatte ich keinen Fahrer, sondern bin selbst gefahren nach Augsburg rüber, bin aber auch erst ziemlich spät gefahren, wir waren erst um...
Hast du dir da ein Auto geholt?
Ja, ich habe mir einen Mietwagen genommen, ja. Ist am Ende dann doch günstiger als noch ein Fahrrad zu haben. sind dann nach Augsburg gefahren und waren, also es ging, man kommt ja super durch, ist ja nicht weit weg von München, vor allem vom Flughafen über die Autobahn. Sind in Augsburg angekommen, haben relativ gut noch einen Parkplatz bekommen, dort an so einem großen Möbelhaus. Scheint ja bei vielen Stadien, die so weit außerhalb sind, mittlerweile gang und gäbe zu sein, dass dort irgendwo noch ein Möbelhaus in der Nähe ist. Auf jeden Fall sind wir dann zum Stadion gelaufen, mussten einmal ganz komplett ums Stadion rum. Ich war das erste Mal in Augsburg, ist noch für mich so ein Fleck gewesen, wo ich noch nie gewesen bin. Deswegen bei mir jetzt in der Footballogy-App auch dauert ein Haken dran. Jetzt fehlt mir in der ersten Bundesliga.
Wenigstens das,
Muckel, fehlt mir in der ersten Bundesliga tatsächlich nur noch Heidenheim und Freiburg, weil ich in dem neuen Stadion in Freiburg noch nicht war. Also die beiden Grounds müssen auf jeden Fall dieses Jahr noch weggescheppert werden. Aber bisher bin ich ja ganz gut dabei, habe erst ein Spiel verpasst. Dann Einlass, alles entspannt gewesen, in Block rein, muss sagen, der Block sah cool aus. Es gab die ersten 12 Minuten, zumindest auf Fanseite gab es ein Schweigen. Das wurde im ganzen Bundesliga, in der zweiten Liga, ich glaube Regionalliga, ich weiß gar nicht bis zu welcher Liga runter, das gemacht worden ist als Protest gegen diese
Stadionsicherheit,
Innenministerkonferenz, die über die Köpfe hinweg entscheiden möchte. Das ist vielleicht ein Thema, was wir nächste Woche nochmal komplett aufarbeiten können und da auch nochmal detaillierter in die ganzen Sachen reingehen können, ohne da jetzt wieder irgendwelche Halbwahrheiten und zu erzählen, dass wir hier gleich wieder geköpft werden. Aber das auf jeden Fall gab es dazu Spruchbänder und zum Thema Stadionsicherheit und dementsprechend wurde von beiden Seiten erstmal 12 Minuten geschwiegen.
Was auf jeden Fall ein besserer Protest ist, als den ganzen Block gleich in Flammen zu setzen, wie es in einer anderen Stadt der Fall war, aber nur am Rande.
Ja. Kommen wir mal zur Aufstellung gegen Augsburg. Welche Überraschung gab es? Auf Augsburger Seite kann ich von keiner Überraschung sprechen, weil ich nicht weiß, wie sie sonst aufgestellt waren. Ansonsten Vieira wieder da.
Ja.
Und rechts außen ist reingekommen für
Vieira ist reingekommen für Philipp.
Der beim letzten Spiel von Beginn an gespielt hat.
Ja.
Dann Königsdörfer vorne in der Mitte drin, dann über Dompe über außen, dann Muheim, Remberg, Sambi und Giorgi und hinten Capaldo, Luca und Turunariga. Im Tor Fernandes, der wichtigste Mann des Spiels. Um das jetzt schon mal vorwegzugreifen.
Immer ein Scheißzeichen, wenn der Torwart der beste Mann ist, ne?
In der Tat, aber er hat sensationell halten. Also wenn wir an unseren Podcast zurückdenken und auf die Frage, welche fünf Spieler spielen nächstes Jahr bei der WM, dann hätte nach diesem Spiel Heuer Fernandes auf jeden Fall einen Platz sicher im Nationalkader in der nächsten Saison.
Und ich glaube, um dem nichts vorzugreifen, kommen wir sicherlich gleich noch drauf, aber Polzin würde nicht mehr so locker auf diese ganzen Königsdörfer-Sachen eingehen, wie er es bei uns gemacht hat.
Ja. Ich habe mich auch gefragt jetzt nach dem Spiel, welchen Weg müssen wir wählen oder was ist der beste Weg jetzt, um irgendwie hier was, damit wir Einfluss nehmen können auf die Aufstellung, auf mal eine andere Idee. Wir müssen irgendwie an Polzins Oma rankommen.
Ja, die Oma.
Die Oma, die ihm schreibt.
Die hört uns hier vielleicht. Die soll sich mal bitte melden.
Für die Hörer, die es nicht wissen oder sich den Live-Podcast sträflicherweise noch nicht angeschaut haben, die Oma mischt sich immer per Handy direkt an Polzin, also wendet sich immer an Polzin, an Merlin und sagt ihm immer, das war eine Scheißaufstellung oder du musst mal umstellen.
Also hast du Königsdörfer schon wieder aufgestellt?
So hat er es nicht gesagt, aber...
Sie ist sehr streng mit ihm.
So hat er es nicht gesagt, aber zumindest hat er gesagt, dass sie eine Kritik, also ihm nicht mit Kritik hinterm Ofen hervor, oder...
Ihn nicht zurückhält,
so und ihm da direkt das Feedback schickt und die letzte WhatsApp war auf die Aufstellung und er hatte so ein bisschen den Augenmerk drauf gelichtet, dass es mit der Stürmerposition ihr nicht ganz so gefallen hat. Sie hat sich aber danach auch direkt gemeldet, nachdem er das 1-1 gegen Dortmund gemacht hat, alles richtig gemacht. Also, aber das nur mal so
ist
als.
Ist ja auch ganz gut, dass er sich von seiner Oma nicht beirren lässt und dafür, das macht ihn sicherlich auch aus als Trainer, dass er da konsequent bleibt, aber trotzdem haben wir da ein Problem, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, es gibt so 2-3 Schlüsselstellen und das eine ist im Sturm. Und ich kann da nur persönlich sagen, ich habe mir vor dieser Saison mit euch zusammen ein Trikot ausgesucht und habe da auf mein Trikot hinten Paulsen draufgetan, ja, weil ich da positiv rangegangen bin. Und ich frage mich jetzt so mittlerweile, ey, das war doch falsch, ja. Und das ist ja nichts Persönliches gegen Paulsen, aber diese körperliche Verfassung, man wird es nicht absehen können vorher, aber es war sicherlich allen bewusst, dass es ein großes Risiko ist bei ihm, dass er verletzungsanfällig ist. Und es ist für mich somit die Enttäuschung der ersten 11, 12, 13 Spieltage, weil er wird ja jetzt nicht spielen. Ja. Und er fehlt sträflich, weil eben Königsdörfer, sagen wir mal, nicht in der besten Form seines Lebens ist. Das ist noch sehr charmant, finde ich, ausgedrückt. Und da sage ich, Paulsen nicht in Form, ein Glatzel anscheinend auch nicht. Denn wenn er reinkommt, sehe ich da auch nicht so viel Bewegung und dementsprechend schreiben uns unendlich viele Hörer, was da im Sturm los sei oder sprechen uns auch in Augsburg an und sagen, ey, wir müssen was Neues verpflichten. So geht's nicht weiter.
Zum Glück ist bald Winterpause. Das ist das einzig Positive, was man dazu gerade sagen kann.
Ne? Man muss ja schon, also wenn man es mal so ein bisschen das Fazit zieht, also Merlin hat, was er auf jeden Fall, was sie geschafft haben, sie haben uns in der Defensive auf jeden Fall mehr stabilisiert, was in den Jahren oder was zuvor ja doch immer ein Problem war. Da haben wir da mit Luka Vucevic jemand, der da unheimlich, der jetzt auch nicht das beste Spiel hatte gegen Augsburg, aber der zumindest grundsätzlich hinten die Defensive etwas stabilisiert hat. Ansonsten haben wir unsere Taktik ganz klar ausgelegt, nämlich auf Konterfußball. So, und das ist wahrscheinlich angesichts unseres Kaders, ist das der richtige Weg, weil wir es anders gar nicht umsetzen können mit dem Kader. So, das Problem ist nur, dass wir für diesen Fußball keinen richtig passenden Stürmer haben. Glatzel und Paulsen sind nicht die Spieler, die für Konterfußball gemacht sind und sind bis auf vielleicht einige Ausnahmen in der Saison, wo die Spiele halt so laufen, dass man eben nicht diesen Konterfußball spielt, sind sie halt perfekt. Ansonsten haben wir eben keinen klassischen Konterstürmer, beziehungsweise ist Königsdörfer nicht in der Verfassung, die wir uns alle wünschen. Paulsen ist zudem sehr verletzungsanfällig, kommt jetzt wieder von der Länderspielpause, verletzt wieder wieder. Und das war zum Beginn der Saison halt so eine Wette, auf die wir gesetzt haben. Entweder es funktioniert mit ihm, er hält das körperlich durch, oder er ist halt weiterhin verletzungsanfällig und bisher geht diese Wette halt nicht auf.
Genau.
Und, das kommt halt dazu, dass es eben nicht funktioniert. So, dementsprechend müssen wir ganz klar entweder das System anpassen oder wir müssen jetzt in der Winterpause ganz klar auf dem Transfermarkt ein Gas geben und dort jemanden für dieses System, wenn es das System sein soll, was er ja spielen möchte, dann muss dafür nachgestafft werden und muss jemand gefunden werden, der uns da eben ersetzt.
Es kommen noch ein paar Facts dazu. Ein Fabio Vera und ein Lokonga kommen entweder durch rote Karten oder auch durch, weil sie neu sind, noch nicht so richtig dazu, so einen Druck aus der zweiten Reihe zu machen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die besonders viele Tore bisher geschossen hätten, besonders viele Torschüsse abgegeben hätten. Und auch ein Dompe hält sich eben noch ein bisschen zurück. Ja, also die Wette dann auch, dass vielleicht ein Königsdörfer dafür sorgt, dass dann alle anderen um ihn herum Tore schießen, die ist ja eben auch leider noch nicht aufgegangen. Ja. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, klar braucht man Zeit. Man hat auch viele Spiele gehabt, wo man sich immerhin genug Chancen rausgespielt hat. Das ist ja dann immer auch noch in Ordnung. Aber wenn du dann jetzt, wie in so einem Spiel, wiederholt ein, zwei Spiele dabei hast, wo du dir keine Chance rausspielst und in ein paar anderen Spielen spielst du dir Chancen raus, aber es fehlt die Qualität oder Effektivität dann im Abschluss, dann musst du in der Tat irgendwann zum Resümee kommen, dass du was verändern musst. Du kannst jetzt natürlich hoffen, dass diese Spieler wie Lokonga, Vera, Dompe, Gulashvili nochmal so ein bisschen weiter aufblühen. Aber Fakt ist, wir haben zu wenig Tore geschossen bisher.
Definitiv.
Wie war das? 5 Spiele, ein Tor oder irgendwie sowas, ja, zuletzt? Also es ist wirklich...
Und Vera muss ich auch sagen, ich finde, er hat bisher noch... Also liegt vielleicht auch daran, dass er auch noch gar nicht den richtigen Zugang gefunden hat.
3 Spiele auch schon gesperrt? Oder
3 Spiele, ne? Ja, dann kommt hinzu, er hat 5-mal, glaube ich, hat er in der Mitte gespielt, dann jetzt 2-mal über außen. Also er scheint ja ein unheimlich guter Fußballer zu sein. Merlin Polzin hat es gesagt bei uns im Podcast. Der macht Sachen. Der macht Sachen am Ball, die hat er noch nie gesehen, dass das machbar ist. Aber das bringt er halt noch nicht aufs Spielfeld. Ja,
der hat noch so eine Unruhe irgendwie, ne?
Ja. Also der hat seinen Platz noch nicht gefunden. Ist aber auch noch nicht einmal richtig reingekommen, dass er eine Art Spielpraxis über längere Spiele mal sammeln konnte, weil es dann wieder durch eine rote Karte, durch eine gelb-rote Karte wieder unterbrochen worden ist. Und das fehlt uns im Moment. So.
Ja, also war on top noch, ich bin auch ein riesen Vieira-Fan, aber war in meiner Augen ein ganz schwaches Spiel von ihm.
Ich muss sagen, das war insgesamt eins der schwächsten Spiele, die ich bisher gesehen habe. Man könnte jetzt das St. Pauli-Spiel auch noch hinzunehmen, was auch ziemlich schlecht war, was da noch mehr reinspielt, dass es dann gegen St. Pauli war und man da verloren hatte. Das hat das Ganze eben nochmal schlimmer gemacht. Aber ich fand gerade, wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen. Augsburg, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn es nach 20, 30 Minuten 3-0 wieder
1-0 ist eigentlich.
Und da muss ich zur zweiten Stellschraube kommen, ehrlich gesagt, die so ein bisschen unterschätzt wird oder ein bisschen unter Radar schwingt. In meinen Augen fehlt El Fadli, ja, weil für mich mit der schlechteste da hinten drin noch, also ich finde Vuskovic und Capaldo und Remberg, das waren so 3, also vor allen Dingen Remberg, ich finde den wirklich nach wie vor stark, obwohl der jetzt ein bisschen insgesamt untergegangen ist, aber der hat im Mittelfeld, habe ich gesehen, noch ein bisschen was weggeackert, der hatte diese körperliche Stabilität und so weiter. Aber Turunaringa, ja, der bringt direkt so eine Unsicherheit rein, dass dann dieses vermeintliche Abseitstor von Augsburg, wir stehen erstmal tief und dann spielen sie über seine Seite erstmal 2, 3 Angriffe durch, wo ich mir sage, das wäre in meinen Augen mit El Fadli nicht passiert. Und da muss ich auch sagen, du stehst ja schon relativ passiv und das ist auch der Vorwurf, den der Mannschaft macht. Du stehst schon eher defensiv, also bist passiver. Da musst du wenigstens, wenn die Leute auf dich zukommen oder über deine Seite spielen, musst du da eine unglaubliche defensive Präsenz wenigstens haben. Und man kann ja auch passiv spielen und sich mehr Torchancen rausspielen. Ja, man kann ja sagen, okay, der Gegner hat 70% Ballbesitz, aber wir haben 3-mal mehr auf Tor geschossen oder der hatte noch keine Chance und wir hatten 2 Chancen. Nein, hier war es so, wir waren passiv, haben aber auch gar keine Spitzen gesetzt, ja, haben auch gar nicht so unseren Raum verteidigt, dass man das Gefühl hatte, man hatte ja nach 15 Minuten war man froh, dass es noch nicht 0-1 steht, ja. Und das verunsichert natürlich so eine passive Mannschaft, dann ist sie gar nicht im Spiel und Augsburg hat überhaupt gar keine Probleme mehr, irgendwie Geduld zu bewahren, weil die wissen, wenn das jetzt hier so weitergeht, irgendwann machen wir schon unser Tor, weil Torchancen kriegen wir heute genug, hatten ja jetzt schon nach 15 Minuten genug Torchancen. Und das ist so etwas, wo ich glaube, da fehlte mir so total, also Turunaringa, ich fand ihn schwach, da hätte ich mir einen El Fadli gewünscht, der ja leider verletzungsbedingt nicht spielen konnte, aber das ist auch einer, der mir fehlt, so eine Stellschraube.
Aber ich finde es sehr schade, weil ich hatte jetzt gedacht, dass man sich eigentlich ein bisschen Selbstbewusstsein erspielt hat in den letzten Wochen. Aber irgendwie, finde ich, hat man das jetzt auf dem Platz gar nicht gesehen. Da war auch gar keine Bissigkeit, gar kein Wille, das irgendwie auch
zu gewinnen. Ja, das meine ich auch. Kein Leader, der
genau, das
umgehauen hat oder den... Ja. Meinetwegen rüttelt sogar den eigenen Mann oder so, ja? Und man muss das auch mal psychologisch sehen. In so einer Situation, das weckt ja auch die anderen. Du willst ja nicht der nächste Mitspieler sein, der da so gerüttelt wird, ne? Und wo es dann heißt, ey, reiß dich auch mal zusammen. Und
ich will das fast gar nicht aufmachen, weil es ist so, wie es ist. Er spielt nicht mehr bei uns. Aber so ein Davy Selke, ja. Und der war vom Typ her jemand, der die Mannschaft mitgerissen hat. Und ich finde, dass so einer auf dem Platz gerade fehlt.
Das sagen viele.
So,
also das Fass kann man ruhig aufmachen.
So, und das, man hat es zum Schluss gesehen, einmal ist Muheim völlig aus sich ausgefahren, als von Ferrei wieder so eine Flanke kam, die so
ins Nirgendwo. Ferrei leider auch sehr schwach.
Haben sich alle eingereiht. Also es gab wirklich keinen, der über sich, außer Heuer Fernandes, der über sich herausgewachsen ist. Dann kam noch in der 81. Minute die gelb-rote Karte für Kevin Schlotterbeck hinzu. So, da war man auf jeden Fall nochmal die letzten Minuten in Überzahl. Aber auch da, ne, die Wechsel für mich meines Erachtens zu spät. Wir sind irgendwie in der 75. Minute sind wir 0-1 oder 1-0 in Rückstand geraten. So, da muss für mich sofort müssen da die Wechsel kommen und nicht irgendwie gefühlt erst 10 Minuten später. Und dann nochmal irgendwie 5 Minuten später nochmal wieder zwei Wechsel, um immer so raus, da hätte ich jetzt alles volles Fund nach vorne. Da kommen mir die Wechsel dann zu spät. Vor allem, weil man vorher schon das Gefühl hatte, irgendwie so richtig rund läuft's nicht.
Ja, ich fand auch, und dann auch, ich war dann auch so, Glatzel kommt dann rein, hat keinen Einfluss aufs Spiel mehr. Es war echt die schlechteste Saisonleistung, finde ich. Was mich dann auch so aufregt, ist, sorry, auch nochmal ergänzend, dann gucke ich mir gestern Abend Pauli an, ja. Pauli spielt, denen geht's ja noch schlechter, ne?
Das war auch ein richtiges Grottenspiel.
Ja, genau, die verlieren seit, ich glaube, 8 Spiele, also nur zur Einordnung, ja. Also wir kritisieren hier gerade relativ viel. Ich finde, wir sind ja nicht vom HSV angestellt, ja. Also wir haben auch das Recht, dann auch offen und ehrlich zu sagen, dass das scheiße war.
Wenn sie nicht gut gespielt haben, dann kann man es schon sagen.
Dann kann man es sagen,
genau. Muss man, ja.
Aber haben wir ja eben auch gesagt, aber zur Einordnung muss man trotzdem auch sagen, ja, bei Pauli läuft's noch beschissener.
Ja, aber das für mich...
Worauf ich hinaus will, mich regt dann so auf, die haben ihre beste Scheiß-Saisonleistung gegen uns abgerufen, ja. Mhm. Gegen uns haben die echt griffig gespielt und dann irgendwie gefühlt seit 8 Spielen spielen die wie der letzte Haufen. Und das regt mich auch so auf. Hätten die annähernd so eine Leistung wie in den letzten 8 Spielen gegen uns gehabt, hätten wir gewonnen. So.
Ja, aber vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt. Man muss wirklich sagen, das war so früh irgendwie in der Saison. Ich glaube, dass man da noch nicht noch ein bisschen wackelig auf dem Bein stand, ist auch okay. Aber ich finde es jetzt nicht mehr okay. 11. Spieltag, das muss mutiger und mit mehr Willen und bissiger bestritten werden, so ein Spiel gegen Augsburg. Also ich hoffe, dass das nächste Woche gegen Stuttgart anders aussieht. Und vor allem haben wir jetzt irgendwie gefühlt viele Heimspiele vor der Brust.
Drei hintereinander.
Und
das ist etwas, dem ich sehr hinterher weine, das habe ich mir gestern auch angeguckt. Hättest du jetzt, ich darf ja mal träumen, ja, hättest du jetzt gegen, was ja nicht unfassbar gewesen wäre, gegen Augsburg gewonnen, überleg mal die Aussichten, zu Hause Stuttgart, zu Hause Kiel. DFB-Pokal
und dann Bremen.
Und zu Hause Bremen. Da kannst du eine Jahrhundertserie haben. Da hast du danach werden hier Feuerwerkskörper durch ganz Hamburg geschossen vor Freude. Und dann gibst du dir so eine unnötige Niederlage in Augsburg oder so eine unnötige Leistung, ja? Mhm.
Wobei meine größte Hoffnung oder meine einzige Hoffnung ist da, dass der HSV ja normalerweise, so wie zum Beispiel gegen Dortmund, dann unverhofft doch ganz gut performt gegen die auch weiter oben stehen. Weil Stuttgart, muss man ja sagen, gehört schon zu einer
Platz
der
5.
Ja, Top-Mannschaften in der Liga. Und Dennis Undorf hat da am Wochenende ein Spektakel gegen Dortmund hingelegt. Also die werden mit breiter Brust nach Hamburg reisen. Und da kann man nur hoffen, dass irgendwie dieses Spiel den HSV ein bisschen aufgerüttelt hat, die einzelnen Spieler, und da auch klare Worte gefunden werden in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Und da vielleicht doch noch das eine oder andere Feuerwerk dann gezündet wird, weil und ja, also auswärts ist auch immer, sind die Fans, geben alles, aber vielleicht ist der Zuhause-Faktor dann doch auch wieder gegeben.
Das hoffe ich wirklich sehr, weil ich habe Bauchschmerzen. Ich sag's ganz ehrlich, weil du hast beim HSV.
Du jetzt auch noch.
Ja, ich jetzt auch, weil du hast beim HSV einen maximal verunsicherten Stürmer. Der Mittelstürmer ist eine sensible Position, ja, der muss Selbstvertrauen haben. Bei Stuttgart hast du genau das Gegenteil, da hast du UNDAF einen maximal selbstbewussten Stürmer gerade. Du hast einen Transfermarktwert von Stuttgart, die haben ja echt aufgerüstet, ist dreimal so hoch wie unser, mindestens, eher viermal, also mehr als dreimal so hoch. Und mit knapp 300 Millionen.
Die haben auch schon 14
Millionen.
Tore geschossen, wie viel haben wir?
Genau, und ich glaube, die Spielweise kann uns entgegenkommen, ja, die Rollen sind klar verteilt, wir werden eher erstmal ein bisschen tiefer stehen und dann versuchen, über Balleroberung unsere Torchancen zu erspielen. Stuttgart wird das auch annehmen, ja, die werden sich jetzt nicht hinten reinstellen und abwarten, aber trotzdem habe ich jetzt erstmal kurzfristig nach dem Spiel Bauchschmerzen, ja, was Stuttgart angeht.
Das war wirklich ein Spiel zum Abgewöhnen. Damit zieht Augsburg an uns vorbei. Wir bleiben in 14. der Tabelle 14. Ja. mit weiterhin 9 Punkten nach 11 Spielen.
Aber eigentlich auch nicht, weil wir gut sind, sondern weil andere schlechter sind. Und das ist, finde ich, immer ein doofes Gefühl, wenn man irgendwie sich die Tabelle anguckt und sagt, ach, zum Glück sind da noch Leute, die noch beschissener spielen oder noch weniger Punkte gesammelt haben und nicht, dass man irgendwie, also wie gesagt, es war ja zuletzt so, wir haben dann den Punkt, oder wie haben wir eine Folge genannt, wir verlieren schöner als ihr gewinnt oder irgendwie so, weil es unerwartet geiler Fußball war so, und das war es jetzt halt nicht, und ich glaube, deswegen ist die Stimmung auch eine ganz andere, weil man halt dem Verein beim Spielen zugeguckt hat und sich gedacht hat, wieso machen wir denn jetzt wieder 10 Schritte zurück, es macht keinen Sinn.
Zu Recht, genau, das muss dreckiger werden, das muss intensiver werden, das muss härter werden, ja, das darf auch nicht nochmal Grütze sein. Und trotzdem hat die Saison aber auch schon gezeigt, dass wir mit ganz, 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 ganz vielen Teams aus der Liga mithalten können und dass in ganz vielen Spielen was möglich ist. Stuttgart gehört da definitiv an die Grenze. Also ja, ich würde jetzt lieber gegen Union, Bremen, Köln, Freiburg, Gladbach spielen. Stuttgart ist eben auf Platz 5, aber trotzdem, wenn wir gegen Dortmund so gut mithalten konnten zu Hause, dann werden wir es auch gegen Stuttgart schaffen. Und das macht mir auch Hoffnung so. Ja. Und muss die Saison auch jetzt nicht zu negativ sehen, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem, finde ich, so, also, und wir sind immer noch, es kommt ja auch immer auf die Perspektive an. Irgendwie jetzt hat man sich schon gewöhnt, okay, wir spielen in der ersten Fußball-Bundesliga, man ist frustriert, aber nach so einem Spiel zumindest, wenn man sich da Punkte erhofft oder zumindest einen Punkt erhofft hat. Und gleichzeitig ist es halt auch immer noch so, wir sind einer der beiden Aufsteiger. Köln setzt die Latte als Aufsteiger halt sehr hoch, wobei sie auch am Wochenende verloren haben, aber trotzdem ist das ja auch kein normales Aufsteigerverhalten, sage ich mal, und wir müssen da wir sind immer der Underdog, so irgendwie.
Ja. Kommen wir mal dazu, was wir besser machen müssen, beziehungsweise was es denn fehlt. Benny Wobu schreibt uns, reicht ein neuer Stürmer oder fehlt es an mehr? So, ich glaube, wir haben schon relativ viel jetzt über die Stürmerproblematik gesprochen, dass wir auf jeden Fall, oder dass Klaus Koster dort auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben wird. Und
er sitzt bestimmt schon vorm Fernseher und guckt sich alle möglichen Vereine, ja, Spieler der Vereine an.
Heute kam auch, in unserem Discord wird immer heiß, fleißig diskutiert, und dort gab es ein Gerücht, oder wurde man, und zwar Fabio Silva von Borussia Dortmund, Marktwert, Kai, da klingelt es bei dir in den Ohren, 28 Millionen Euro, der aktuell an Dortmund ausgeliehen ist, und der Portugiese, beziehungsweise ist er ausgeliehen, weiß ich gar nicht, kann auch sein, dass sie ihn geholt haben, beziehungsweise will der Portugiese weg, weil er bei Dortmund eben nicht die Zeit bekommt und er möchte gerne mit Portugal noch auf den WM-Zug aufspringen. Das könnte unsere große Hoffnung sein, dass wir jemanden aus diesem Regal bekommen für eine Laie, der sich unbedingt noch für die WM zeigen möchte, der sich ins Schaufenster stellen möchte, um noch zur WM mitzukommen. Und da könnte man natürlich vielleicht das Glück haben, auch einen Spieler zu bekommen, der bei Dortmund nicht nur ausgeliehen ist, sondern für 22,5 Millionen von Dortmund verpflichtet worden ist, dort aber nicht zum Zug kommt. Vielleicht ist das jemand, der bei uns mit so einem Vieira, vielleicht wäre das was irgendwie funktionieren könnte, die Portugiesen unter sich. Also das nur mal so als Gerücht, was hier bei uns im Discord diskutiert wird. Ob da was dran ist, weiß ich nicht, aber passt zumindest gut ins Team mit Vieira und Ferro. Da könnte man zumindest mal drauf schauen. Ansonsten wurde diskutiert, ich glaube, Kunz wurde relativ lange nach dem Spiel mit einem Augsburger gesehen. Ich weiß gar nicht, welcher das war. Kriegt ihr das zusammen?
Nee, da weißt du mehr als ich.
Ah, irgendwo ging das heute durch die, ich weiß gar nicht, sogar in der Presse, dass ein Ich schaue gerade mal
sowas
hier.
Sowas finde ich ja immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht.
Nee?
Ob das dann was zu bedeuten hat.
Ah, ich krieg's auch gerade nicht zusammen.
Vor allem, weil Kunz seine Fühler immer irgendwo hat, oder beziehungsweise überall hat, aber da glaube ich auch einfach echt viele kennt aus seiner Zeit und.
Du meinst von der U21?
Ja, und auch. Ja, ist einfach sein Business und ich glaube, der kennt wirklich Gott und die Welt in der Szene.
Ja, ich sehe es hier gerade, es geht um Kade Anton, wenn ich das hier richtig, nee, zwischen Hamburger SV und Arne Meyer. Arne Meyer von Augsburg, den aber von, genau, mit Trainer Kunz 1 U21 Europameister, daher kennt man sich. Also wahrscheinlich wird er wieder viel zu viel rein interpretiert, dass man sich dadurch halt lange unterhalten hat und ja, man, wie schreibt es die Presse? Vielleicht ging es aber auch um etwas ganz anderes. Also da wird gerade wild spekuliert.
Die kennen sich bestimmt einfach gut und war schön, sich mal wieder gesehen zu haben. Und ja, also ich meine, ist ja gut, Kontakte müssen gepflegt werden. Wer weiß, vielleicht wird Arne ja einer der neuen Top-Talente. Ja.
Aber was sagt ihr auf die Frage von Benny? Ist es nur der Stürmer oder fehlt uns noch an mehr?
Ich glaube, dass du irgendwann in der Rückserie sicherlich nochmal so ein bisschen am System fallen musst, weil die Mannschaften ja schon den HSV immer durch und durch scouten und dann du nochmal eine Alternative haben musst, weil die sich dann alle gut einstellen können, plus schon einmal gegen dich gespielt haben, also sich nicht nur taktisch am Fernseher auf dich einstellen konnten, sondern sogar auch auf dem Spielfeld. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, für mich steht und fällt ganz viel mit dem Stürmer. Und ansonsten, du musst halt die Spieler, ich habe es ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesagt, ja, also du hast so viele Teams in der ersten Liga, die du mit 97-99% deiner Form schlägst, ja, wir haben da talentierte, fähige Spieler in meinen Augen in unseren Reihen, aber auch nur, wenn jeder bis am Anschlag seine Form abrufen kann und wenn da einer jetzt nicht mitspielt wie Tonaringa oder die anderen.
Tonaringa.
Oder sie und die anderen sich dann on top noch von dem Namen oder dem Spieler runterziehen lassen, ja, dann reicht es nicht mehr. Aber das kann ja, wir müssen mal seinen Vornamen uns merken, aber das kann ja wohl nicht sein, dass die Spieler dann auch nicht in der Lage sind, wenn mal der eine Kollege irgendwie ein bisschen schwächelt, das nicht zu kompensieren oder dann sofort mit untergehen. Das nervt mich irgendwie auch und ich glaube, das ist irgendwie sowas. Also personell muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich jetzt, sofern wir nicht viel Verletzungspech haben, eher was nur im Sturm. Ansonsten würde ich den Fokus darauf legen, die Spieler wirklich absolut an ihr Maximum zu pushen.
Ja, so. Und da waren sie ja auch am Wochenende nicht, muss man ja einfach sagen. Ich glaube, dieses Maximum müssen sie halt jeden Spieltag irgendwie aufrufen können und das war jetzt nicht der Fall.
Genau. Und Maximum muss nicht immer heißen zu gewinnen, ja? Du hättest in Augsburg auch 3-2 verlieren können. Ey. Ja, genau, aber auch Chancen rausspielen, sich noch mehr wehren, mehr Dominanz ausstrahlen. Ja, so. Voll.
Und Yannick 2109 schreibt, Otto zurückholen und direkt vorne rein. Ist das die Lösung?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht.
Glaube ich auch nicht, nein. Also,
Otto soll mal noch ein bisschen auf der Weide bleiben.
Ja, und ich glaube, also diese Laie tut, glaube ich, Otto gut. Ja. Und das wäre jetzt zu viel Druck. Da kannst du quasi nur verlieren. Du brauchst jetzt einen gestandenen Stürmer vorne, der wirklich auch das Potenzial hat.
Ruhe in die Mannschaft, gleichzeitig aber Biss. Also so einer, der richtig
anstachelt. Ja, ich glaube, Biss hat Otto. Ja. Den würde er mitbringen.
Aber der ist nicht der gestandene Spieler, der Mannschaft da einheizt und die anstichelt, dass sie richtig Bock bekommen, so dass sie Blut lecken vorm Spiel.
So eine Art auch Leader, der mitgeht, der schon einiges gesehen hat und genau das. Also das glaube ich auch, dass das eher so die Ragenweite ist. Jetzt stehen ja ganz, wir hatten es vorhin schon gesagt, jetzt stehen ganz viele Heimspiele an, nämlich drei in Abstand aneinander. Ja. Wir starten am Wochenende am Sonntag mit Stuttgart.
15:30
dann
zu Hause.
20:30 oder 20:45 gegen Kiel.
20:45, glaube ich.
20:45 gegen Kiel zu Hause.
Brutal.
Richtig geil.
Und dann, hier muss man, du kannst gerne, wir müssen hier gerade einmal kurz, wir machen gerade weiter, hier muss gerade jemand was rausholen. 20:45 gegen Kiel, um dann am Sonntag drauf wieder gegen Bremen das nächste Heimspiel zu haben. Yes. Also drei Spiele in Folge zu Hause. Das,
30. 3. und 7. sind die Daten, an denen es richtig zünden muss.
Ja, sowieso.
Was? Gegen Kiel im Stadion.
Yes.
Gegen Kiel auf jeden Fall. Also alle drei Spiele.
Alle drei Spiele.
Definitiv.
Und auch hat sich diese Woche jetzt noch weil, also ich komme ja aus, ich bin zur Schule gegangen in der Gegend von Frankfurt und das steht ja auch nach Weihnachten noch an. Ich glaube, wir haben noch ein Auswärtsspiel und sonst eben 4 Heimspiele. Am 20. müssen wir nochmal gegen Eintracht Frankfurt ran. Ich persönlich habe schon sehr, sehr viele Spiele gegen die Eintracht im Stadion geguckt. Es ging immer schlecht für uns aus, muss man an der Stelle leider sagen. Diesmal bin ich aber sehr hoffnungsvoll und freudig und ich habe, obwohl ich 2 Dauerkarten habe, mich mir diese Schlange und mit dem Code, den man vorher vom HSV dann geschickt bekommt, da musst du dich irgendwie um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf, da musst du dich um 9.30 Uhr da einwählen, dann kriegst du einen Code per Mail, dann kannst du...
Wenn er dann kommt,
ja,
kommt
auch nicht bei allen. Wenn er dann kommt, genau. Bei mir kam er zum Glück erst, ich war schon um 9 Uhr ganz hektisch und um 9.30 Uhr kam er dann angeflattert und dann geht's da los mit dem Zittern um Tickets. Ich habe tatsächlich noch 4 bekommen und ja, bin jetzt ganz aufgeregt, was das wird. Also wir haben noch 4 richtig geile Heimspiele vor der Brust.
Und ein Auswärtsspiel in Hoffenheim.
In Hoffenheim, ja. In Sinsheim, wo Sinsheim, wirklich ja, gar nichts geht im Stadion. Da wird der HSV die HSV-Fans um Längen lauter als alle anderen da im
Stadion. War jetzt aber auch in Augsburg auch wieder der Fall. Also da, zumindest das war wieder vom Support her super, auch wenn die ersten 12 Minuten geschwiegen wurde, aber auf beiden Seiten.
Es kann also auch ganz schnell wieder bergauf gehen. Ich glaube, Muchel, korrigiere mich, es gibt noch das große Weihnachtssingen
genau.
HSV. Ja. Bist du da involviert oder genießt du es mal?
Singen und Muchel und Weihnachten, das ist doch...
Auf jeden Fall. Am 9. Dezember findet ein großes Weihnachtssingen im Volksparkstadion statt. Also
nur 2 Tage nach unserem Sieg gegen Bremen.
Genau.
Schön.
So, da gibt's ja nochmal, da wird ja nochmal der Sieg besungen und mit ganz vielen Weihnachtsliedern. Unter anderem sind auf der Bühne Rolf Zukowski, dann der Hamburger Seemannschor, der HSV Supporters Chor, dann wer ist denn noch mit dabei?
Du?
Linus Bruhn ist mit dabei von Voice of Germany, der auch beim E-Sports mit dabei ist, also auch großer HSV-Fan. Und wir mit Abschach sind auch dabei.
Geil.
Und da gibt es, glaube ich, ab dem 25. gibt es Tickets und der ganze Überschuss von den Tickets wird gespendet für den Hamburger Weg, also für einen guten Zweck. Und ähnlich wie es bei anderen Vereinen ja auch schon der Fall ist, wird es dort ein großes Weihnachtssingen gehen mit Weihnachtsliedern. Und wir werden auch ein paar Lieder, die vielleicht nicht ganz so weihnachtlich sind, spielen. Also dort wird eine große Bühne aufgebaut im Stadion und ich glaube, es sind dann die Nord-, die Süd- und die Osttribüne offen oder die Westtribüne, eins von beiden. Und dann steht auf der anderen Seite eben eine große Bühne. Cool. Und dann wird dort zusammen Weihnachten eingeläutet und zusammen gesungen. Und nicht nur wie sonst im Stadion, sondern diesmal weihnachtlich und es wird alles schön beleuchtet sein. Schön. Also ich bin ganz gespannt.
Gestern Abend war ja auch
Laterne laufen.
War dann die Reaktion, süß. Das wurde dann zum Nachdenken, sollte da angeregt werden über die Leistung und der HSV hatte dann extra nochmal die Pforten des Stadions geöffnet, damit alle nochmal als Wiedergutmachung für diese Leistung wenigstens so ein bisschen im Stadion rumrennen können und hat das extra nach der Niederlage organisiert. Als Wiedergutmachung.
Es ist immer so. Du kannst hier nicht zwinkern, das verstehen die Leute nicht.
Nein, man konnte den Schmerz und die Niederlage gestern beim Laterne laufen. Es war natürlich nicht wegen der Niederlage, aber konnte man ihn nochmal verarbeiten. Ja. Und die HSV-Familie konnte sich zumindest wieder lieb haben.
Ja, mit dem Spielmannszug vorweg ging es dann einmal um das Volksparkstadion und dann noch einmal um den Platz. Und das ist immer ein schönes, wir haben mit Abschach dort ja auch schon mal gespielt. Das war schon ganz besonders, da in diesem Stadion dann bei uns zu stehen und dort was zu singen. Und die Kinder mit ihren Laternen laufen dann um den Platz rum. Ach, sieht schon schön aus.
Ja, das ist immer so süß, diese ganzen Kinder mit den Laternen in der Hand. Und einige fallen ab, andere schlafen ein. Es ist irgendwie herrlich, es hat alles immer schön.
Pia, was hast du denn zu Stuttgart rausgesucht? Hast du einen Gegnercheck gemacht?
Ich habe einen kleinen Gegnercheck vorbereitet. Wir haben ja eben schon viel drüber gesprochen. Stuttgart überzeugt aktuell mit einer Mischung aus offensivem Pressing, flexibler Spielanlage und taktischer Variabilität, so ist es ein Wort.
Ja, oder du sagst einfach Turunariga. Vorname Jordan.
Jordan variabel.
Ohne N. Turunariga.
Ja,
so.
Hoffentlich habe ich es auch richtig.
Doch, weil Kai sagt immer Ringa, aber er heißt nicht Ringa, sondern Riga.
Ja, Riga.
So.
Stadt Riga.
Genau, Stuttgart geht auf jeden Fall als Favorit ins Spiel, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. 14 Saisontore haben sie geschossen und ja, wie gesagt, offensiv einfach wesentlich stärker als der HSV bislang. Wir werden hinten tief stehen, unser Tor gut behüten und hoffentlich uns ein paar Chancen erspielen. Ich habe ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass Dompe zündet und ja, sie werden ihn aber wahrscheinlich ordentlich bewachen. Dennis Undaf hat mit 6 Saisontoren, 3 hat er, glaube ich, jetzt gegen Dortmund geschossen, ist er mit der Nummer 26 auf jeden Fall der Top-Torjäger von den Schwaben. Dann haben wir Demirovic mit der Nummer 9, hat ebenfalls 3 Saisontore geschossen, Top-Stürmer. Thiago Thomas mit der Nummer 8 hat auch schon 3 Saisontore. Und dann haben wir noch El Canous, der auch ein sehr, sehr starker Spieler ist mit der Rückennummer 11, den man auf jeden Fall im Blick behalten soll. Hat auch schon 2 Saisontore und tut im Spiel der Stuttgarter sehr, sehr gut. Ansonsten sind da auch noch ein paar Bekannter aus der Nationalmannschaft. Maxi Mittelstädt mit der 7 in der Abwehr. Also da kommen schon Hochkaräter zum HSV ins Stadion. Und Angelo Stiller ist irgendwie auch macht seine Sache ganz gut.
Und ein Ex-HSVer ist wieder dabei.
Ja.
Josh Wagnumann.
Ach stimmt.
Wagnumann, der bei, ich weiß gar nicht, ich glaube zuletzt ist er eingewechselt worden. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder warum er nicht von Beginn an gespielt hat, aber Wagnumann als Hamburger, der mit Stuttgart zurück in seine Heimat kommt.
Und es ist ja auch der DFB-Pokalsieger, der damit jetzt zu uns kommt und Sebastian Hoeneß, der Neffe von Uli Hoeneß, ist zu Gast, der Trainer.
Ja, das sind doch mal Aussichten, die ganz besonders sind. Also Wagnumann, nur nochmal, um das hier zu verdeutlichen, ist in Hamburg geboren, hat bei Poppenbüttel, Hummelsbüttel gespielt, dann ganz lange beim HSV die ganzen Junioren durchlebt, dann HSV Zweite und ist jetzt seit 2022 beim VfB Stuttgart.
Kurz auch in der Nationalmannschaft geschnuppert, so ist aktuell kein Thema mehr, aber hatte er da sogar auch 1-2 Nominierungen.
Ein Spiel hat er, glaube ich, gemacht für die A-Nationalmannschaft, hat sonst alle U-Nationalmannschaften irgendwie durchlaufen, zumindest Spiele gemacht, zuletzt U21, irgendwie relativ viel gespielt auch. Also, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 25 müsste er sein. 25, 26.
Der saß mal bei einem Spiel hinter mir, weil er irgendwie verletzt war. Da haben wir gegen Pauli gespielt. Und jedes zweite Wort von ihm war Digga. Ich konnte nicht glauben, wie er gesprochen hat. Das war, aber es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also kann ja sein, dass sich sein Wortschatz weiterentwickelt hat. Aber ich dachte mir so, Junge, also
Digga, Alter.
Ja. Raff dich ein bisschen, Junge.
Ja, es ist manchmal schon hart zu hören.
Da saß er neben Ambrosius, weiß ich noch. Und die beiden hin
aber
und her.
Aber immerhin einer der wenigen Spieler, der beim HSV nicht gegangen ist, aufgrund von Stammplatz verloren oder fehlender Entwicklung, sondern eher vom Gegenteil, weil er halt eine super Entwicklung gemacht hat. Stuttgart hat da wirklich sich eine tolle Mannschaft in den letzten Jahren zusammengestellt und muss auch ganz ehrlich sagen, für mich eine der bittersten Niederlagen damals in der Relegation gegen Stuttgart, weil wir da doch weit weg waren dann.
Naja, es war vorprogrammiert, würde ich sagen. Also da habe ich mir gar keine Illusion gemacht, dass wir da irgendwie den Aufstieg schaffen.
Ja.
Weil stark nach oben gestrackst sind.
Ja, naja, hoffen wir, dass wir uns jetzt ein bisschen dafür rächen können und denen das Leben schwer machen. Ich glaube, wie man sieht, ist vieles immer möglich vom Spielverlauf abhängig. Also der Spielverlauf ging total in die Hose in den ersten 15 Minuten. In meinen Augen haben wir uns davon nie wieder richtig erholt. Das hat einfach Augsburg zu breite Brust gemacht und den HSV zu sehr verunsichert. Und ich hoffe jetzt mal auf andere 15 Minuten zu Beginn des Spiels gegen Stuttgart.
Hoffe ich auch. Und ich würde sagen, wir könnten mit einem positiven Impuls oder mit einem positiven Gedanken enden.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Was können wir jetzt, Henrik, der gefragt hat, er braucht heute Therapie von uns. Was können wir den Leuten jetzt noch mitgeben, was positiv uns in die nächste Wochen oder in diese 3 Spiele jetzt blicken lässt, was können wir den Leuten mitgeben? Was stimmt uns positiv?
Gut, jetzt möchte ich das nicht sagen, weil das jetzt schon wieder so negativ klingt, aber Pauli kann nicht an uns vorbeiziehen, weil sie gegen die Bayern ran müssen.
Doch, das ist okay. Mich stimmt positiv, dass ich weiß, dass einer, und das ist unser Coach Merlin Polzin, jetzt wirklich jeden Tag macht er sowieso immer, darüber nachdenken.
Der macht Überstunden die Woche.
Wie er Stuttgart irgendwie ärgern, besiegen kann. Und ich glaube, er wird einen guten Matchplan auf die Beine stellen. Und wenn die Spieler den einfach nur befolgen, dann geht da was. Und der HSV ist sowieso unberechenbar. In diesem Sinne, glaube ich, man würde ja normal davon ausgehen, dass es ein schweres Spiel wird. Und eigentlich belehrt ein der HSV ja immer eines Besseren, wenn man irgendwie denkt, es läuft, dann spielt er auf einmal schlecht. Und wenn es nicht läuft, dann spielt er auf einmal gut. Insofern glaube ich, dass wir jetzt gegen Stuttgart dann zu Hause doch einen besseren Spielverlauf als in Augsburg haben und dadurch sich das Blatt wenden wird.
Mein Positives, damit ihr alle wisst, warum es so geil wird und warum wir uns freuen können auf diese drei Spiele. Wir spielen dreimal zu Hause. Zu Hause ist einfach ein Pfund. Wir haben einfach die Fans im Nacken. Wie viele Vereine haben das schon gesagt, dass das in Hamburg ganz besonders ist? Und ich glaube, das wird in diesen drei Spielen auch das besondere i-Tüpfelchen sein, dass wir eben eine Stimmung haben werden, die Mannschaft trägt, die eine Atmosphäre erzeugt. Und da werden die Spieler beflügelt sein. Und wir können davon ausgehen, dass wenn wir gegen Stuttgart einen Punkt holen oder gewinnen, das sollte das Ziel sein, zumindest einen Punkt zu holen, dann wird diese Stimmung wird, und dann eine geile Stimmung haben, dann werden die Spieler schon sich freuen, ey geil, und jetzt am Mittwoch schon wieder zu Hause. Dann gegen Kiel, Abendspiel, Flutlicht. In die nächste Runde, nämlich
7 Jahren endlich mal wieder Nordderby.
Ja, ist ja Wahnsinn. Und dann gegen Bremen zu Hause. Also ich bitte, was kann es Geileres geben, als diese drei Wochen jetzt oder diese drei Spiele jetzt in einer Woche zu haben? Und ich würde sagen, Kiel sollte auf jeden Fall machbar sein. Das ist für uns ein Losglück. Da sollte wirklich, klar, der Pokal und jetzt, ne, Phrasenschwein hat immer seine eigenen Gesetze, aber zu Hause.
Ich sage, in dem Spiel macht auch Rimberg eine Bude. Irgendwie.
So. Dann gegen Stuttgart einen Punkt holen. Vielleicht, wenn es geil läuft, sogar 3 Punkte. So, aber ein Punkt sollte gegen Stuttgart drin sein. Und dann gegen Bremen mit diesen beiden Spielen im Nacken so beflügelt reingehen. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie schlimm es um El Fadli steht, aber vielleicht kriegen wir es hin, dass El Fadli vielleicht zum Spiel gegen Bremen wieder fit ist, dass er uns da in der Abwehr helfen kann. Ich glaube, das wäre ziemlich wichtig. Ansonsten hast du 3 Spiele in kürzester Zeit, wo du Spielpraxis sammelst, wo die Mannschaft sich einspielen kann, wo du einen Schritt nach vorne gehen kannst. Und das sind so Sachen, die beflügeln mich und lassen mich auf jeden Fall auf eine geile Woche nächste Woche blicken.
Perfekt. Ich glaube, dabei sollten wir es belassen, ja, oder?
Ich würde sagen, Punkt.
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 In diesem Sinne, nur der HSV.